Diese Tage kam jemand zu mir hier nach vorne oder vorne gebetet. Ach, die Dämonen sind machtlos. Denn die Dämonen sind Geister oder Wesen oder Kreaturen oder weiß der Teufel noch sonst was, die sind gar nichts. Wenn du sie fütterst, dann Gott bewahre dich davor. Wenn du dich damit beschäftigst, wenn du denen Rechte einräumst, wenn du denen Gelegenheiten gibst, wenn du Tore und Tür für dich aufmachst, wenn du dies beim rufst noch und so weiter, wundere dich nicht, dass sie dich auffressen. Sieg oder Niederlage hängt von dir, von mir ab. Und von niemand, auch nicht von Gott, auch nicht vom Heiligen Geist, auch nicht von Engeln, auch nicht vom Teufel. Sieg oder Niederlage hängt einzig und allein von dir und mir ab. Denn wir sind von Gott zum Kämpfen und zum Siegen berufen. Und mein Thema ist, lebe ein siegreiches Leben. Von Gott aus haben wir die Kraft zum Siegen. Von Gott aus haben wir den Willen sogar zum Siegen. Wir wollen siegen. Es hängt von uns ab, ob wir siegen oder verlieren. Welchen Wolf wir füttern. Kann auch Löwe sein. Kann auch Affe sein. Kann sogar der Sperling sein. Guter Sperling und böser Sperling. Auch der Gedanke, wir können auch jetzt weitergehen und sagen, der Gedanke wird siegen, den du fütterst. Ob es guter Gedanke ist oder schlechter Gedanke ist. Das Schicksal, ob es guter oder schlechter Schicksal ist, dieses Schicksal wird siegen, was wir füttern. Du hast Kontrolle und du entscheidest die Schlacht, wie sie ausgeht. Nur du und sonst niemand. Und das ist so wichtig, dass wir Christen das begreifen, dass das bei uns zündet. Nur du hast die Kontrolle und niemand anders. Wir brauchen keinen Guru, um zu gewinnen. Wir brauchen keinen Geistheiler, um gesund zu werden. Wenn du deinen Körper mit Krankheit fütterst, wirst du, also, wer wird siegen, Gesundheit oder Krankheit? Ganz einfach, das, was du fütterst. Wenn du dein Geist, deinen Körper mit Gesundheit fütterst, mit gesunden Gedanken, mit gesunder Nahrung, mit gesunden Gefühlen, mit gesunden Menschen, dann wirst du gesund. Wenn du deinen Körper mit Gift fütterst, mit Schmutz, mit Dreck, mit Abfall, wundere dich nicht. Wenn wir mit Gott richtig leben, werden wir siegen. Wir brauchen also, um zu siegen, keinen Meister oder keinen Beistand. Den, wo ich füttere. Oder wir brauchen nicht ein besonderes Buch. Jemand kam zu mir, gar nicht so lange her, Bruder Matthäus, könntest du mir ein Buch empfehlen, dass ich so siegreich und erfolgreich den geistlichen Kampf führe? Weißt du, brauchst gar nicht. Die Bibel ist das beste Handbuch. Wenn du die Bibel nimmst und die Worte Gottes an dir wirkst, und David wurde stark durch die Worte Gottes, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, und wenn das Herz voll ist, geht der Mund über, Leben und Tod liegt auf deiner Zunge. Du hast es in deiner Hand, zu siegen oder zu verlieren. Du brauchst keine große Offenbarung. Eigentlich, die Offenbarung ist bereits schon gegeben worden. Vor 2000 Jahren. Brauchst du also gar nicht. Alles, was du wissen müsstest, um deine Seele zu füttern, die gute Seele, ist alles drin. Alles drin enthalten. Was du erfahren solltest, ist schon uns offenbart worden. Wenn wir Krisen haben, und das ist das Typische, dann gehen wir von einer Adresse zur anderen, von einem Seelsorger zum anderen, von einem Psychiater zum anderen, von einem Helfer zum anderen. Und wir klammern uns an jedem Strohhalm. Das gilt für die Seele, das gilt für den Geist, das gilt für alles. Und wir versuchen irgendwo Hilfe. Wer kann mir helfen? Wer hat so einen Draht zum lieben Gott? Wer kann mir die Hände auflegen und dann zündet, schnackelt und dann schon passiert? So einen Guru gibt es nicht. Ich sage das nochmal, weil wir sind nicht besser als die Hindus, die einem Guru nachrennen. Jesus ist unsere Hilfe. Wenn du deine Seele mit Jesus fütterst, wenn du deine Seele mit dem Heiligen Geist fütterst, wenn du deine Seele mit dem Wort Gottes fütterst. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Weißt du, was wir brauchen? Es sind nicht Bibelworte. Von der Bibel allein nur die Bibel zu lesen, reicht dir nicht aus. Die Bibel wurde im Geist gegeben und kann auch nur im Geist verstanden werden. Du brauchst dieses Rema. So spricht der Herr. Und wann spricht der Herr zu dir? Nachts im Traum. Wenn du auf dem Bettlager liegst, wenn du entspannt bist, dann spricht der Herr. Weißt du, solange du nur Sorge im Kopf hast, kann Gott zu dir gar nicht sprechen. Du hast gar kein Ohr dafür. Du musst entlastet werden. Und du musst alles liegen lassen. Und wenn du schlapp bist, ist Gott stark. Wenn du schlapp bist, ist Gott stark. Das gilt für alle Bereiche. Du Du hast es in deiner Hand, zu gewinnen oder zu verlieren. Und wenn wir Probleme haben, wir suchen überall Hilfe, und in der Bibel heißt, meine Hilfe ist bei dem Herrn. Ganz einfach. Also eigentlich könnte ich jetzt schon Amen sagen. Aber ich will das nicht. Ich habe noch so viel Stoff. Und um einfach dich zu motivieren. Nein, du bleibst noch hier. Ich hab einen lieben Bruder mal, einen evangelischen Pfarrer aus der Frankfurter Gemeinde gehabt. Also nicht Frankfurt-Oder, sondern Frankfurt am Main. Und ich habe dem vergessen, dass er in der Pfingstgemeinde ist bei uns. Und dass wir gewohnt sind, auch ab und zu mal, wenn er was Gescheites sagt, Amen zu sagen. Und wir haben einen alten Bruder in der Gemeinde gehabt, und er hat wirklich was Anständiges gesagt. Dann sagt der alte Bruder, Amen. Dann sagt der Bruder, ich höre gleich auf. Warte mal, noch ein Gedanke. Okay, wir haben uns verstanden. Weißt du, was Amen ist überhaupt? So sei es. Das ist Amen. Ganz einfach. Nicht Schluss. Wir denken, das ist Ende. Nein, so sei es. Und deshalb, egal mit was du dich herumschlägst und herumschlagen musst, egal was deine Probleme sind, unser Leben ist zum Kampf bestimmt und unser Leben ist zum Siegen von Gott bestimmt. Du bist von Gott vorherbestimmt, wenn du an deine Vorherbestimmung glaubst, zum Siegen, zum Überwinden. Das ist also normal. Niemand will in Niederlage leben, denn Niederlage ist nicht normal. Und nur gewinnen und herrschen ist normal. Und Gott sagt, und du sollst über alles herrschen. Gott sagt zu Kain, die Sünde liegt vor der Tür, du aber herrsche darüber. Nicht also, dass der Heilige Geist einem hilft zu herrschen, oder damals gab es alles noch gar nicht, oder die Bibel, die haben auch damals die Bibel nicht gehabt. Also du aber herrsche darüber, über deine Sünde, die wartet auf dich. Wenn du die Tür aufmachst, kommen sie rein. Deshalb halt die Tür zu. Und deshalb solltest du auch die Türen in deinem Leben kontrollieren. Wer geht hier rein und wer geht hier raus? Was kommt in deine Wohnung rein? Nicht nur die Türen, du musst auch die Telefonleitung kontrollieren. Was über die Telefonleitung rein und raus geht. Auch das ist wichtig. Denn das entscheidet über Sieg und Niederlage deine Türen. Was über deinen Mund reingeht und rausgeht, das entscheidet über dein Leben. Weißt du, so viele Menschen rauchen, saufen, fressen, schlucken Medikamente pfundweise und wundern sich, dass sie dann am Schluss vergiftet sind. Du solltest deine Nahrung auswählen. Gewiss, du kannst nicht vermeiden, dass du mal was Giftiges trinkst oder Gammelfleisch mal im Mund hast. Das kannst du nicht vermeiden. Du kannst nicht immer vegetarisch leben. Du kannst natürlich, freilich kannst. Aber da kriegst du auch Brennnessel manchmal in den Mund. Und dann brennt dir die Zunge. Also dann hast du andere Probleme. Also, wie gesagt, aber wir können kontrollieren. Oder Dinge anzugucken. Deine Augen. Deine Augen sind auch schlimm. Weißt du, über die Augen kommt so viel Sünde, Augenlust. Du solltest nicht alles angucken. Deine Ohren, du solltest nicht alles hören. Nur das, was du hören willst. Nur sehen, was du sehen willst. Nur sprechen, was du sprechen willst. Nur essen, was du essen willst. Und nicht nur, weißt du, wir Deutsche, manche Leute sind so getrimmt. Punkt 12 Uhr brauchen sie ihr Mittagessen. Das gibt es solche. Verstehst? Weißt du, wann wir essen sollten? Wenn man Hunger hat. Und unser Problem ist, wir essen, wenn wir keinen Hunger haben. Immer essen, wenn man Hunger hat. Und es kann sein, dass du erst 2 Tage darauf verzichten kannst, also nach 2 Tagen. Ist immer essen, wenn man Hunger hat. Aber das ist nicht mein Thema. Es geht um Sieg und Niederlage. Du entscheidest über den Ausgang einer Sache. Und zwar wie? Deine Reaktion. Ich bin in Frankreich, hab nagelneues Auto, bin in Paris, komme in diesem Kreisverkehr da rein. Ich weiß nicht, wie ich reingekommen bin. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich richtig rausgekommen bin. Auf jeden Fall kommt so ein Franzose, Gott segne die Franzosen. Da kommt doch so Franzose und streift mich. Ich natürlich gleich rausgesprungen und stopp und so weiter, halt den auf, Polizei rufen und ruft ihn, und schon pfeift ein Polizist. Haben gesagt, kommen Sie her. Und dann zeige ich, was er gemacht hat. Fragt er, wie viele Tote? Das war nur ein Kratzer am Auto. Und dann sagte, bitte fahren Sie Ihr Auto aus, Sie blockieren den ganzen Verkehr, alles steht und alles hupt. Wie viele Tote? Und dann habe ich gemerkt, weißt du, wir machen so Theater wegen einem Kratzer. Und hier in Paris habe ich eines gelernt, dramatisiere nicht die Dinge deines Lebens. Wir übertreiben so vieles. Und ich habe gemerkt hier, ich habe Ich habe es gemacht. Ich muss es ehrlich sagen. Ich habe mein Auto in der Garage gestellt und bin mit der Metro weitergefahren. Ich habe gesagt, Paris. Also bin ich erledigt. Ich bin bedient in Paris. Aber dann habe ich gedacht, nee, du musst doch fahren. Und dann habe ich nachher die französischen Autos angeguckt. Die haben alle irgendwo einen Kratzer. Und man dramatisiert, man macht kein Drama, keine Tragödie gleich drauf. Und hier war für mich eine Botschaft, deine Reaktion auf irgendetwas, was passiert, ist ausschlaggebend. Wie reagierst du, wenn einer stirbt? Wie reagierst du, wenn du Geld verlierst? Wie reagierst du, wenn du eine Sache nicht findest? Kannst Nervenzusammenbruch kriegen. Wie reagierst du, wenn das Ding nicht so läuft? Wie reagierst du, wenn dich jemand anflaumt? Wie reagierst du, wenn dich jemand beleidigt? Wie reagierst du, wenn dir jemand droht oder wenn dir jemand was wegnimmt? Die Bibel sagt, wenn dir jemand den Mantel mitnimmt, gibt auch die Jacke und die Hose noch dazu. Und die Schuhe. Also die Bibel sagt, lass los, häng nicht da dran. Manche haben ihr Leben bezahlt, weil sie da so einen Geldbeutel nicht loslassen wollten. Beim Dieb. Was ist wichtiger, der Geldbeutel oder das Leben? Also ich will nur sagen, meine Reaktion entscheidet über Sieg oder Niederlage. Wie reagierst du, wenn du mal was schief läuft? Wie reagierst du, wenn du einen Fehler machst? Wie reagierst du, wenn du eine Sünde begehst, die nicht zum Tode ist? Es gibt Sünden zum Tode und Sünden, die nicht zum Tode sind. Jetzt, wenn du das wissen willst, mach eine Frage. Was ist eine Sünde zum Tode und eine Sünde, die nicht zum Tode ist? Dann machen wir eine Bibelarbeit diesbezüglich. Jetzt will ich das nicht beantworten. Aber der Kasten ist dazu da. Der Fragekasten. Gibt es Sünden zum Tode und Sünden, die nicht zum Tode sind? So. Und wenn du eine Sünde, die nicht zum Tode begehst, weißt du, was machst du? Abstauben und weitergehen. Das wär's. Aber weißt du, was wir machen? Ich habe die Todsünde begangen. Mir kann es nicht mehr vergeben werden. Und der Teufel kommt und sagt, Johannes, das ist wirklich wahr. Weißt du, das ist nur der Anfang. Du hast den Heiligen Geist unterdrückt. Du hast den Heiligen Geist beleidigt. Und dann kommt er mit der Todessünde, die nicht mehr vergeben werden kann. Und so weiter. Und dann dramatisiert er alles. Und dann kommen die Geschwister und sagen, hör mal, wenn das noch einmal, also du kriegst jetzt kein Abendmahl, bist ausgeschlossen vom Abendmahl, weil du das und das begangen hast. Weißt du, da sind gleich die Pharisäer da, die eine Frau, die gerade Ehebruch begangen hat, steinigen möchten. Und Jesus schreibt auf dem Boden. Und weißt du, was er schreibt? Deren ihre Sünden. Wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und da war keiner da und so weiter. Aber die Frau soll sofort gesteinigt werden. Jesus sagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Weißt du, wir unsere Reaktion der Sünde gegenüber, wir dürfen die Sünde nicht verharmlosen. Sünde bleibt Sünde. Aber wie reagiere ich, wenn ich eine Sünde begehe? Viele Gotteskinder, die zermürben sich, die zerfressen sich, die ruinieren sich. Wenn ich eine Sünde begehe, was ich mache, ich gehe schnell zum Kreuz und sage, lieber Heiland, vergib mir. Und dann drehe ich mich um und sage, Halleluja, ich bin wieder geheiligt. So einfach geht das. Aber was machen wir? Kann der Herr mir vergeben? Hat er mich gehört? Hat er mir am Boten geschickt oder mir die Absolution erteilt? Hat er das gemacht? Der sagt, wenn wir, Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt. Aber wir machen so Zirkus, unsere Reaktion. Wie reagiere ich darauf? Also ich entscheide, ob ich ständig im Büßehemd rumlaufe, ständig auf den Knien rutsche. Wie du einer Sache begegnest, das entscheidest du. Wie du das Problem betrachtest, und wir haben alle Probleme. Es gibt keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten, der nicht am Tag mindestens 24 Probleme hat. Jeder von uns hat 24 Probleme. Jede Stunde hat ein anderes Problem. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Steht in der Bibel. Wir sollen sogar für den nächsten Tag gar nicht sorgen. Wie reagiere ich auf die Probleme meines Lebens? Weißt du, ich kann jetzt, und das waren die Israeliten, als die das gelobte Land angeguckt haben, da habe ich gesagt, alles wunderbar. Wunderbar, genauso wie die Bibel gesagt hat, wie der Herr gesagt hat. Genauso. Aber dort gibt's Riesen. Und das wäre nicht einmal das Schlimmste gewesen mit den Riesen. Aber wir sind denen, wir Heuschrecken vorgekommen, wie Zwerge vorgekommen. Wie siehst du? Wie siehst du deine Probleme? Siehst du sie als Riesen oder siehst du sie als Zwerg oder als als Heuschrecke. Und zwei haben eine positive Geisteshaltung gehabt und die zwei haben gesagt, und wir werden sie wie Brot fressen. Das ist Martin Luther, das steht auf jeden Fall in der Bibel. Wir werden sie wie Brot fressen. Weißt du, was das heißt? Wir werden das als Nahrung benutzen. Nahrung. Unser tägliches Brot gib uns heute. Du betest, Herr, gib unser tägliches Brot heute. Weißt du, was das ist? Problem auf Problem. Scheibe für Scheibe. Stückchen für Stückchen. Stulle für Stulle. Gib unser tägliches Brot uns heute. Das ist, wie Gott uns abspeist. Wir werden sie wie Brot fressen. Und jetzt hast du so ein Problem bekommen. Oh. Gegessen, schwer verdaulich, schwer zum Zerkauen und es musst du zerkleinern. Die Probleme musst du zerkleinern. Und deshalb, wie siehst du diese Probleme? Siehst du mit den Augen Gottes oder siehst du mit deinen Heuschreckenaugen? Weißt du, so eine Ameise, wenn sie jetzt den Elefanten begegnet, ich muss dir vorstellen, oh, das ist ein... aber Elefant ist ein Lebewesen. Und die Ameise ist auch ein Lebewesen. Und sogar eine Ameise oder eine Mücke kann einen Elefanten zum Heulen bringen. Gewiss, der Elefant kann die Ameise zertrampeln, aber die Ameise ist schnell, die kann ausweichen. Oder die kann sich ihm am Schwanz festsetzen. Oder am Rüssel kützeln. Und dann, der arme Kerl weiß nichts. Oder am Auge bisschen kratzen. Oh, dann heult er. Also, ich kann dir sagen, die kleine Ameise ist stärker als der Elefant. Die kleine Ameise. Weißt du, ich frage mich, ich habe mal einen Saurier ausgegraben in den Alpen, so als Archäologe. Und habe Spaß gehabt, das ausgestellt in der Sonnenalpen-Nassfeld im Hotel. Der Saurier, ich habe ein ganzes Feld entdeckt von Sauriern, einen Friedhof von Saurier entdeckt. Nur aus Jux, ich bin im Urlaub gewesen und einfach da, irgendwie sehe ich da so eine Wirbel. Und dann weiter zu buddeln und dann wurde abgesperrt und ich war der Archäologe. Da kamen die Leute, habe ich erzählt, da kamen die Flut und die wollten alle rüber. Habe ich dann meine Sintflutgeschichte denen erzählt und evangelisiert. Und dann freigebuddelt, Stück für Stück. Und da habe ich eine Predigt mit auch dabei entwickelt mit den Saurier. Die Saurier haben nicht überlebt, weil die sich gedacht haben, wir sind die Stärksten, wir sind die Größten, wir haben alle Macht. Und überlebt haben das Geschmeiß, die Mücken, die Ameisen, die Ratten, das Ungeziefer, die Kleinen, die ständig um ihre Existenz kämpfen mussten, die haben es überlebt. Die sagen, ja, wir haben alles, wir sind die Stärksten, wir müssen nur ein bisschen uns bewegen und die springen schon alle. Nein. Die sind alle umgekommen. Als die Flut kam, waren sie nicht überlebensfähig. Gott lässt uns als Kinder Gottes kämpfen, damit wir die Gerichte, die Katastrophen, die Krisen, alles überleben. Das macht uns gar nichts aus. Wir sind schon hungern gelernt, haben wir schon gelernt mit Fasten und Beten. Wir haben schon gelernt, ständig uns dadurch zu mogeln, klug zu sein und ohne falsch zu sein. Wir haben schon gelernt, so wie Schafe unter den Wölfen zu gehen, zu überleben. Das ist, wie Jesus seine Jünger ausgeschickt hat. Ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug und ohne falsch. Jetzt musst du gucken, wie du den Wolf da mal so richtig anfällst. Du musst nur probieren, den Wolf anzufallen. Du, der rennt. Du musst dich wehren. Und genau das ist, was die Bibel sagt. Deine Reaktion. Dreh dich auf deine Hinterfüße und sag, nein, ich weiche nicht. Wenn du weggehen willst, gehst du weg. Wenn du nicht nachgibst, ich werde dich zertrampeln. Und muss vorstellen, dass so ein Schaf, das sich entscheidet, gegen den Wolf anzugehen. Ein Schaf kann die Wölfe jagen. Du musst nur die Zähne zeigen. Du musst nur knurren. Du musst nur reagieren. Deine Reaktion entscheidet. Und schon zuckt er. Und schon zuckt er. Deine Reaktion. Wie reagierst du, wenn Probleme kommen? Och, die Stillen im Lande. Oh, wir müssen als Kinder Gottes nachgeben. Wir müssen alles erdulden. Wir müssen alles ertragen. Du musst fragen, von wem du das erdulden musst. Von wem du das ertragen musst. Weißt du, von gottlosen Menschen, von wegen. Die Gottlosen sind wie Spreu. Du brauchst eine richtige Sicht. Was ist ein Übeltäter? Was ist ein Gottloser? Wie gehe ich mit Gottlosen um? Gottlosen, eigentlich wir als Kinder Gottes sollten vor Gottlosen keine Angst haben, keinen Hut abnehmen, gar nichts. John Knox, der schottische Erweckungsprediger, der hat vor der Maria Stuart nicht, der hat alle per Du angeredet, vor niemand nichts gemacht, vor diesen Adligen sich gebeugt, hat gesagt, alle Menschen sind vor Gott gleich. Da ging es an der Straße und da hat er gepredigt, wenn er predigen wollte, hat er geschwiegen, wenn er schweigen wollte. Er ließ sich nicht von Leuten manipulieren. Der Gerechte wird seine Sache gewiss sein und seiner Sache leben. Du musst wissen, die Gottlosen gibt's morgen nicht mehr. Du wirst suchen, wo sind sie geblieben? Wo ist da ein Stalin, wo ist da ein Hitler, wo sind die ganzen Diktatoren, wo ist die ganze Kulturrevolution, wo sind die ganzen Kommunisten? Schrott und altes Eisen sind sie geworden. Wo sind sie? Sind weg von der Bildfläche. Wo ist Nero? Wo sind die ganzen Mächtigen der Vergangenheit? Vergangen. Und der Gerechte wird seines Glaubensleben. Also du sollst gar nicht so zimperlich sein in dieser Welt. Wo sind die Mächtigen in unserer Gesellschaft? Wo sind sie? Aber wir haben falsches Bild von Gott, falsches Bild von uns, falsches Bild von den Gottlosen und den Übeltätern und so weiter. Lass dich doch spotten und reden. Pustet Gott einmal und die sind weg. Und das wird passieren. Und das passiert jeden Tag. Das passiert jeden Tag. Also deine Reaktion. Du musst die Dinge von der Seite Gottes betrachten, mit den Augen Gottes betrachten. Wie sieht Gott die Dinge? Es ist entscheidend, wie du die Sache bewertest auch. Furchtbar, was uns passiert ist, oh, was mir begegnet ist, was ich erlebt habe, was ich durchmachen musste. Welchen Stellenwert du dem Problem, was es auch immer ist, der Krankheit? Jeder Körper wird mal krank. Ja, wenn man älter wird, die Maschine ist verbraucht. Und so weiter, diese Zipperleins. All diese Dinge kommen. Ist ganz normal, wenn du älter bist, kommen da irgendwo ein paar Runzeln und ein paar Warzen und ein paar Knorbeln und so weiter. Die hast du alle da. Aber dann gleich Krebs. Wenn die Leute schon das Wort Krebs hören, gehen sie schon in sich. Wie betrachtest du Krebs? Nicht, dass der Krebs ist das Schlimmste. Die Angst vor dem Krebs ist viel schlimmer. Nicht AIDS ist das Schlimmste. Die Angst vor AIDS ist das Schlimmste. Nicht die Pest ist das Schlimmste, die Angst vor der Pest ist das Schlimmste. Ach, das kriegen wir. Weißt du, mit Zehen oder ohne Zehen. Und ich habe schon Leute gesehen mit einem Fuß. Und Leute mit einem Bein. Und ich habe schon Leute ohne Füße gesehen. Ich war in Moskau. In Moskau war ich in der U-Bahn. Weißt du, und da sah ich einen Mann, der wahrscheinlich aus dem Afghanistan-Krieg war, ein ehemaliger Soldat, ohne Füße, junger Mann mit 24. Und du, der hat gelächelt. Der ist mit seinen... Kein Rollstuhl, wie wir es hier so bequem haben, sondern selbst gebastelten, vierrädlichen Leiterwagen, sowas ähnliches. Und mit dem hat er sich fortbewegt, immer mit den Händen auf dem Boden. Und das noch im Winter im Dreck. Und hat sich fortbewegt. Aber so glücklich, so lächelnd. Wir haben da ein paar Rubel dem gegeben. Der hat gelächelt und sagt, es passiert was, und so weiter. Und aber diese Ausstrahlung, der hat sich, weißt du, der hat das nicht Drama, der hat aus seiner Situation das Beste gemacht. Das ist Glaube. Der Glaube macht aus seiner Situation das Beste. Und jammert nicht und klagt nicht und beschwert sich nicht und so weiter. Du kannst eine Sache negativ oder positiv betrachten. Das liegt immer an dir, nicht an Gott. Von Gott aus ist immer positiv. Von Gott ist es immer gut. Du kannst also jetzt deine Seele, diesen Wolf füttern, diesen schwarzen Wolf füttern, oder du kannst den weißen Wolf füttern. Zuerst einmal musst du begreifen, wer und was du bist. Also wie siege ich oder wie lebe ich ein siegreiches Leben? Du musst dir erstmal begreifen, wer und was du bist. Wir sind die Krone der Schöpfung. Kannst du da Amen sagen? Wir sind zum Herrschen berufen. Das ist unser Auftrag. Du und ich, nicht der Herr, du bist der Herr hier auf dieser Erde. Und du machst den Herrn zum Herrn auf dieser Erde. Das ist eine ganz andere Sache. Und alle Knien müssen sich beugen vor dem Herrn, dem ich diene, an dem ich glaube, dem ich folge. Und du musst die Leute auf die Knie zwingen. Schön runter. Warum? Und es fängt bei dir an. Bei dir an. Das ist so schön gewesen in diesem Kino im Berliner Platz, am Alexanderplatz. Einer fing an, mein Gott, und die fangen an, alle Vater uns anzubeten. Einer von uns muss anfangen, Gott zu loben und zu preisen, und die anderen fangen es auch an. Einer muss nur eine positive Einstellung haben. Irgendwo in einer Firma, alle jammern, alle klagen, alle beschweren sich. Du musst sagen, nein, wir schaffen es. Wir legen alles zusammen, wir machen eine Genossenschaft und wir machen hier eine Revolution. und lass die bankrott gehen. Wir wirtschaften weiter. Ich kann mir vorstellen, in unserer Gesellschaft könnte manches anders gehen, wenn nicht immer von den Oberen die Hilfe erwartet wird, sondern dass die Menschen begreifen, unsere Hilfe ist in uns und unsere Hilfe kommt von Gott und nicht von den Oberen. Das gilt also für alle Bereiche des Lebens. Also die meisten Leute, die glauben entweder der Teufel oder der liebe Gott muss mir helfen. Nein, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Da steckt was drin. Das soll in der Bibel drin stehen. Hilf dir selbst. Wenn du dir selbst nicht hilfst, wird Gott dir auch nicht helfen. Wenn du selbst Gott nicht suchst, wenn du dich nicht an Gott klammerst, wenn du nicht Gott um Hilfe rufst, wird er dir nicht helfen. Zuerst einmal wir sind, die den ersten Schritt machen. Und Gott handelt erst, wenn wir gehandelt haben. Wenn wir haben gesagt, nein, du musst nur nein sagen. Nicht immer ja, ja. Nein. Das nehme ich nicht an. Das akzeptiere ich nicht. Wir sind jetzt am Ende, wir sind jetzt fix und fertig. Das nehme ich nicht an. Für Gott gibt es immer noch einen Ausweg. Herr, zeig mir einen Weg. Wie komme ich aus diesem Dilemma, aus dieser Sackgasse, aus dieser Verfahrenssituation raus? Und ich sage dir eines, noch bevor du Amen gesagt hast, hast du einen Blitzgedanken. Hast eine Lösung. Hast eine Patentlösung sogar. Und bist draußen aus der ganzen Sache. Zuerst einmal, du musst begreifen, dass du nicht Knecht oder Sklave oder Gefangener bist. Nein, du bist Kind Gottes. Ein Sohn, eine Tochter des Herrn. Und noch einmal, es ist ausschlaggebend, wie du die Sache bewertest. Und dann das Nächste. Denke nicht nur an ein paar Kämpfchen. Weißt du, so ein Kampf, dann, wenn du das gewonnen hast, oh Gott, ich danke dir, oh Herr, ich habe es geschafft. Vergiss das. Du hast dich noch nicht einmal umgeguckt, um die Ecke steht schon der nächste Schlagbaum. Weißt du, nicht ein Kampf, was wir entscheiden. Wir entscheiden, und der Sieg ist für unser ganzes Leben. Es ist eine lebenslange Sache. Nicht nur für einen Augenblick oder für einen Moment. Nicht deine täglichen Kämpfe sind ausschlaggebend. Die Schlacht ist bereits gewonnen. Der Schlange ist der Kopf zertreten. Es ist vollbracht. Von daher muss man leben. So wie du vorher zum Verlieren verdammt warst, so bist du jetzt durch die Gnade Gottes zum Siegen verdammt. Wir sind verdammt zum Siegen. Es bleibt nichts anderes übrig. Du wirst immer Kämpfe haben. Das wird kein Tag ohne Kampf vergehen. Du wirst täglich angefochten. Du wirst täglich versucht werden. Du wirst täglich Probleme haben. Aber die Sache ist für dich schon entschieden. Du kämpfst aus einer anderen Ausgangsbasis oder von einer anderen Ausgangsbasis. Die Kämpfe, die sind so das Training für dich. Das ist die tägliche Übung. Das ist deine tägliche Speise. Du ernährst dich von den Riesen. Da erlegt man so einen Elefanten, da kann man eine ganze Weile davon essen. Und dann erzählst, das ist dein Riese. Du erzählst von deinen Triumphen. Das ist deine tägliche Speise. Gott, ich danke dir, du hast mir geholfen. Und dann kommt gleich schon der Nächste. Komm, zack, das ist auch erledigt. Kommt der Nächste, auch wieder weg. Und ich habe gestern euch die Geschichte von 7 mit auf einen Schlag. Ihr wisst ja von diesem tapferen Schneiderlein, dem Schwaben da. Sie sind nur fliegend gewesen. Aber weißt du, es ist auch gar nicht so wichtig. Weißt du, ob es nun Stechmücken waren oder Elefanten waren. 7 auf einen Schlag. Jesus hat auf Golgatha ausgerufen, es ist vollbracht. Und mein Thema gestern war Josua 23. Und euer einer wird 1000 jagen. Überleg einmal, 1000 Probleme. Einer jagt 1000 Probleme. So viel kannst du gar nicht haben. 1000, euer einer. Und jeder so Soldat, so Angreifer, Widerstandskämpfer, so ein Partisan, ist ein Problem. 1000, euer einer wird 1000 jagen. Wenn du richtig mit Gott bist, dann machst du es so. Und die sind alle weg. Gar nicht so zimperlich. Aber wenn du sie nicht verscheuchst, wir werden die vertreiben. Euer einer wird 1000 jagen. Das liegt ja an dir. Ob das machst oder nicht. Deine Probleme ist der Grundstoff, aus dem deine Siege gemacht werden. Was? Das ist gut, schreib's auf. Deine Probleme ist der Grundstoff, so wie Mehl für ein Brot zu backen oder wie Stein für ein Haus zu bauen, wie Eisen, um irgendetwas Technisches zu produzieren. So sind deine Probleme, was es auch immer sind. Wenn einer nie krank, das ist der Grundstoff für die Siege Gottes. Wenn du nie krank wirst, kannst du auch nie gesund werden. weiß gar nicht, was Heilung ist. Aber wenn du krank bist und krepierst beinahe und der Herr berührt dich von einer Seite und du aufstehst und du weißt, was Heilung ist. Nur ein Kranker kann Heilung erleben, kein Gesunder. Nur ein Sünder kann Vergebung erleben, kein Heiliger. Ein Heiliger weiß nicht, was Vergebung ist, weil er nie in der Sünde war. Einer, der in der Grube war, weiß, was Errettung ist. Und solange du nicht in der Grube warst und solange du nie in einer Situation warst, wo alles aussichtslos ist, weißt du nicht, was Rettung ist. Und dann, aus wie viel Not hat mich der gnädige Gott errettet? Unsere Siege kommen nicht von uns, glaub mir das. Wir sind zu blöd dazu. Unsere Siege kommen vom Herrn. Unsere Siege kommen vom Herrn. Unsere Siege kommen vom Herrn. Du bist verdammt, ein siegreiches Leben zu leben. Und zwar immer in Abhängigkeit von Gott. Immer in Abhängigkeit von Gott. Du kannst dich nicht am Schopf nehmen und dich aus der Grube rausholen. Du musst jetzt einen Strick runterlassen und sagen, halt dich fest. Das ist das Einzige, was du machen musst. Halt dich fest an mir. Halt dich fest an mir. Du brauchst Gott. Du brauchst seine Hilfe, seinen Beistand, um ein Überwinder und Gewinner zu sein. Und du brauchst die Bestien. Was nützt es, wenn der Herr sagt, der Sieg sei mit dir, meine Kraft und Herrlichkeit sei mit dir und mein Geist, ich gebe dir meinen Geist und empfang den Heiligen Geist, das steht ja in der Bibel. Und ihr werdet Kraft empfangen, für was? Um arbeiten, um was zu tun, um was zu leisten und um Kraft zu empfangen und dann, verstehst du, Autofahren. Weißt du, deswegen brauche ich, um Lärm zu machen, Kraft zu machen, brauche ich nicht die Kraft. Da genügt mir eine gute Hupe oder ein anständiger Auspuff. Um Kraft zu machen. Weißt du, ich brauche Kraft, um vorwärts zu kommen. Ich brauche Kraft, um zu siegen. Ich brauche Kraft, um was zu leisten. Und deshalb, Jesus sagt, ihr werdet Kraft bekommen. Also ich muss Probleme haben, ich muss irgendwo bergauf und einfach eine Steigung zu nehmen. Ich brauche dazu die Kraft des Heiligen Geistes. Ohne Kraft bin ich ausgeschmissen. Kraft zu machen, weißt du, und viele Pfingstler, Charismatiker, die machen nur Krach. Gott möge ihnen gnädig sein, dass sie mit Krach machen aufhören und dass sie mehr gebrauchen diese Kraft, um einfach zu arbeiten. Ich weiß, weißt du, wenn du so ein Motorrad hast, ich habe mal Strafe zahlen müssen, ich habe meinen Auspuff umgebaut, damit er so richtig klingt, weißt du, wenn er so auftritt, dann brummt er anständig. Dann sollen die Leute im Dorf wissen, jetzt kommt er. Und schon Kilometer weit hört er schon, jetzt kommt er. Und dann mache ich das so, fahre ich so nach Hause und plötzlich sehe ich da einen Polizisten stehen. Ist das original? Wo ist die TÜV-Bescheinigung für diesen Auspuff? Ich sage, nee. Ich habe sie selber gebastelt. Weißt du, und genauso, so viele Gotteskinder, die machen nur Krach. Und ich muss nur sagen, weißt du, es ist ein Unterschied, ob du 50 PS hast oder nur 5 PS hast. Und mein Moped hat nur 5 PS gehabt damals. Aber ich wollte genauso wie ein Großer fahren. Aber das sind die lieben Gotteskinder, die Charismatiker, die möchten auch so wie der Apostel Paulus oder wie Apostel Petrus, ganz groß. Aber da fehlt an Kraft, an Energie. 5 PS, was ist das? Was ist das? Im Vergleich, wenn da so 50er kommt. Aber alles Angeberei. Du brauchst nicht anzugeben, du brauchst Kraft. Um das auszuleben, nicht nur um anzugeben. Wir müssen aufhören, als fromme Angeber zu sein. Wir müssen ausleben. Einfach, der Gerechte zieht seine Straße weiter, kümmert sich nicht, ob 1.000 auf der und 10.000 auf der Seite fallen. Er geht geradeaus. Das ist siegreiches Leben. Der kümmert sich gar nicht, ob sie ihn loben oder nicht loben, ob sie ihn anerkennen oder nicht anerkennen, der siegt. So, lass mich weitermachen. Du aber herrsche über sie, hat Gott zu Kain gesagt. Du, und das, weißt du, ich möchte bei dieser kleinen Aussage, was Gott zu Kain gesagt hat, noch bevor er sündigte. Du aber herrsche darüber, über diese Bestien, über diese Probleme. Und weißt du, du sollst über die Sünde herrschen und einfach diese Bestien schnappen. Und die bissigsten Tiere, die haben das schönste Fell. Schnapp sie dir, köpf sie, und zieh ihnen das Fell ab. Gott sagt einmal zum Ahab, Ahab, du sollst den Löwen fangen und ihm das Fell abziehen und ihn als Bettvorleger machen. Das hat Gott mal zum Ahab gesagt in der Bibel. Also, aber der Ahab war so weichlich und so feige und so, ja, nein, das kann man nicht und so weiter. Du sollst den Löwen erjagen, ihn erledigen, ihm das Fell abziehen und ihn als Bettvorleger machen. Und Gott will, dass du die Bestien, die dir so viel Angst machen, dass du sie erjagst, fängst, in eine Falle stellst, wie auch immer, und ihnen das Fell abziehst. Oder das Fell verkaufst und Kapital draus machst. Du solltest wie die Schweizer. Die Schweizer sind ganz intelligente Menschen, auch wenn sie ein bisschen langsam sind. Gott segne sie. Mich hören auch Schweizer. Das ist trotzdem. Gott liebt die Schweizer. Aber die Schweizer sind ganz kluge Menschen. Weißt du, sie haben so viele Berge, deshalb sind sie auch so langsam. Und weißt du, was sie machen? Die vergolden ihre Berge. Die machen auch an jedem Berg, wenn du in der Schweiz hinkommst, da sind 2-3 Seilbahnen. Und die machen aus jedem Berg Kapital. Mach aus deinen Problemen Kapital. Einfach, wo du was Nützliches draus machst. Sie gedachten mir zu schaden und sie haben mich nur gefördert. Denk an die Geschichte Josef und seine Brüder. Mach das Beste draus. Dramatisiere nicht die Situation, was jetzt mir passiert ist. Sehe mit den Augen Gottes, ihr gedachtet böse mit mir und Gott hat gut mit mir gemeint. Und Gott hat mich hier oben an diesem Punkt angebracht. Ich wäre nie Herr von Ägypten geworden und nie ein Pharao geworden, wenn ihr mich nicht verkauft hättet, wenn ihr mich nicht in die Grube gehauen hättet, wenn ihr mich nicht ins Gefängnis gesteckt hättet, wenn ihr mich nicht vergessen hättet. Ich wäre nie und nie und nimmer dort angekommen, wo ich jetzt bin. Du wärst nie das, wenn du nicht die Probleme gehabt hättest und zu kämpfen gehabt hättest, von morgens früh bis abends spät. Du wärst geistlich nie gewachsen, du wärst geistlich nie reif geworden, du wärst nie mündig und nie erwachsen geworden. Und wenn du nicht die Kinderkrankheiten gehabt hättest und die ganzen Leiden und die ganzen Anfechtungen und in der Schule Probleme gehabt hättest, im Beruf Probleme gehabt hättest, in der Ehe Probleme hättest, viele wären heute Abend nicht hier, wenn ihre Ehe nicht kaputt gegangen wäre. Oder wenn sie nicht arbeitslos geworden wären. Sie wären, oder wenn sie nicht krank geworden wären, die wären heute Abend nicht hier. Aber das alles hat dich nur zum lieben Gott näher gebracht. Deine ganzen Ängste. Und diese Dinge sind, die Probleme können uns von Gott nicht wegbringen. Wenn wir eine richtige Position und Einstellung haben, die Probleme bringen uns nur zu Gott näher. Die bringen uns nur zu Gott näher. Dann vergisst du, weißt, der Doktor kann nicht helfen, der Pastor kann nicht helfen, die Gemeinde kann mir nicht helfen, die Geschwister kann mir nicht helfen, die Bank kann mir nicht helfen, die Rechtsanwälte können mir nicht helfen. Niemand kann mir helfen. Herr, ich habe nur noch dich, Herr. Nur noch dich. Und meine Hilfe kommt vom Herrn Zebaoth, der Himmel und Erde gemacht hat. Du bist bestimmt. Und weißt du, das ist die ganze Bestimmung. Wir sind erzogen, wir sind gedrillt und wir sind dressiert, immer von Menschenhilfe zu erwarten. Kannst mir nicht helfen, kannst mir nicht unterstützen, kannst nicht für mich beten, kannst nicht mir unter die Arme ein bisschen greifen, kannst mir nicht helfen, dies und das und das und jenes zu tun. Wir sind immer so von Menschen abhängig gemacht worden. Und Gott will, dass wir von ihm abhängig werden und von uns selbst. Und zuerst einmal von uns selbst. Und Gott sagt, mein lieber Kerl, du kannst einiges. Trau dir nur was zu. Unser großes Problem ist, wir trauen uns nichts zu. Und das, guck mal, was hat Jesus gemacht? Da werden Kranke auf Bahren zu ihm gebracht. Ich muss diese Situation dir mal vorstellen. Und dann sagt doch der Heiland in seiner göttlichen Frechheit, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Weiß der Herr nicht, dass ich nicht laufen kann? Weiß der Herr nicht, dass ich schon 30 Jahre nicht mehr gelaufen bin? Hat er keine Ahnung, dass ich keine Muskeln und keine Kraft mehr habe? Dann sagt er doch mir, steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Jetzt muss man sich vorstellen, dann plötzlich, wenn der Herr das dir sagt, und das muss der Herr dir sagen, nicht Pastor Matthäus, nicht Billy Smith und nicht irgendwie Hinzen, Kunz und Müller und Meier. Der Herr muss uns sagen, nimm dein Bett, geh nach Hause, dann nimmst du deinen Rollstuhl und sagst auf Wiedersehen, goodbye, Gott segne euch. Weißt du, das muss uns der Herr sagen. Und Gott will, und gerade mitten in den Problemen, das, was uns bisher getragen, sollen wir tragen. Das Bett hat mich bisher getragen, jetzt trage ich das Bett. Und demonstriere. Die Krücken, die haben mich gestützt, jetzt trage ich die Krücken. Und der Herr sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Aus dem heiteren Himmel. Und wenn Gott redet, dann klappt's. Und wir brauchen immer das Wort Gottes. Solange wir das Wort Gottes nicht haben, dann brauchen wir immer einen Guru. Dann brauchen wir immer so einen Weissager. Und dann brauchen wir Wahrsager. Und dann brauchen wir alle möglichen Leute, die uns unterstützen. Briefchen schreiben, Postkarte schreiben. Der Herr segne dich, der Herr behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Und so weiter. Weißt du, wenn du richtig zu Gott stehst, dann leuchtet sein Angesicht über dir. Du siehst die Strahlen. Wenn du die Sonne sehen musst, musst du nur rausgehen auf dem Hof. Und dann siehst du schon die Sonnenstrahlen. Wenn du Gott begegnen willst, musst du allein in der Gegenwart Gottes stehen. Irgendwo, wo du bist. Und du begegnest Gott. Du bist zum Siegen bestimmt. Du hast eine Existenzberechtigung. Und Leute möchten dir deine Existenzberechtigung dir wegnehmen. Die möchten dich entweder entmündigen. Die möchten dich enterben. Die möchten dich diskriminieren oder diskredieren oder und so weiter, dich entwürdigen. Aber du sollst sagen, ich bin hier und das ist, Gott hat mich gewollt, Gott hat mich so gewollt, wie ich bin. Und da fängt nämlich das Problem an. Viele können sich selbst nicht annehmen. Nimm dich so an, wie du bist. Wenn du Mann bist, nimm dich als Mann an. Wenn du Frau bist, nimm dich als Frau an. Wenn du verheiratet bist, nimm dich als verheiratet an. Wenn du ledig bist, nimm dich als ledig an und sag, und ich mach aus meinem Leben das Beste. Und wenn ich ledig wäre, bin's nicht, dann ich sag jetzt nur, ich will auch zu Ledigen sprechen, dann würde ich sagen, oh, jetzt, das ist doch das Beste, jetzt gehe ich nach Israel, Kibbutz, da Orangen pflücken, das wäre doch fantastisch, oder das nächste Mal, da fahre ich in ein Flüchtlingslager, also ich bin frei und unabhängig, also da kann ich was machen. Und wenn ich kein Geld dazu habe, werde ich zu Fuß dorthin laufen. Und ich komme hin. Du lachst es. Aber weißt du, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Du kommst hin. Aber nein, weißt du, solange mich keine Mission ausschickt, gehe ich nicht. Lilian Drescher, ich habe gestern euch von Lilian Drescher erzählt, die weißen Mutter von Neil. Keine Missionsgesellschaft. Damals war es nicht so populär, dass Frauen in die Mission gingen. Und es war noch ungebildet. Der hat keine Bibelschule gehabt. Der hat keine Ausbildung als Krankenschwester oder nichts gehabt. Und es war ein junges Mädchen. Hat aber in der Versammlung irgendwo gehört, Gott will mich als Missionarin haben. Und Ägypten ist der Platz. Der Herr hat die Kinder Israel aus Ägypten geführt und irgendwie hat sie das in der Sonntagsschule gehört und als junges Mädchen mit 19 Jahren kriegt sie die Berufung, nach Ägypten zu gehen. Und da nimmt ihn niemand mit und dann hört sie dann, dass ein Arzt, ich glaube, was für ein Arzt, der sagt, er wird jetzt versetzt nach Ägypten und dann sagt er, könnte ich mit Ihnen mitgehen? Und ich möchte Babysitter bei Ihnen machen. Als Au-pair-Mädchen ist sie runtergegangen. Ohne Bibelschule. Und dann passiert Folgendes. Dann sieht sie ein Waisenkind auf der Straße, fast verreckt, verdreckt, verschmutzt. Nimmt sie mit nach Hause zu diesem Arzt zu Hause. Und mit nach Hause. Und was passiert? Dann sagt der Arzt, du kannst gehen mit dem Kind. Also das kommt nicht bei mir ins Haus rein. Und sie ist also mit dem Kind gegangen, draußen auf die Straße und fing auf der Straße an, Waisenkinder aufzusammeln, hat irgendwo eine Hütte und Dach bekommen, so ein Blechdach, und hat dort angefangen, Waisenkinder aufzusammeln. Dann hat sie bei den Weißen, weil sie weiß war, hat sie dann gesammelt Spenden für die Waisenkinder und ist am Schluss Waisenmutter von Nil gewesen, hat am Schluss etwa 1000 Waisenkinder gehabt. Das sind viele, die in der ägyptischen Politik heute noch sind oder waren. Mubarak war einer, der Präsident von Ägypten, war eines ihrer Schüler, hat sie auch so großgezogen, hat dann Schulen aufgebaut und so weiter, Gymnasium. Und Gott hat sie begnadigt. Gott braucht nicht eine Missionsgesellschaft, wenn er dich schickt. Gott braucht nicht eine Agentur. Gott braucht nicht große Leute und Geldgeber. Wenn Gott dich schickt, aus diesen Leuten macht er was. Wenn Gott geschickt ist. Deshalb ist die Frage, schickt dich Gott oder schickt dich eine Missionsgesellschaft? Schickt dich eine Gemeinde oder schickt dich Gott? Wer schickt dich? Weißt du, wir brauchen diese Sendung von Gott. Und dann sind wir siegbar. Egal was es ist, wenn Gott dich irgendwo hinschickt und du die Sendung von Gott hast, dann können 1000 Teufel gegen dich stehen. Und du machst so. Und die machen Platz. Und weißt du, nachher wollten Gemeinden, können wir dich adoptieren, können wir dich unterstützen? Sie sagen, nein, danke, meine Unterstützer ist im Himmel. Dann hat sie gepfiffen auf alle Unterstützer. Und Gott hat sie dann wunderbar unterstützt. Dann war diese Suez-Krise und ich habe euch erzählt, ich habe meine Tochter deswegen Lilian genannt, weil das mich so imponiert hat. Er hat gesagt, meine Tochter sollte ein bisschen wenigstens von der Frau haben, was die Frau hatte. Und dann betet sie 1000, das war eine Geschichte, 1000 Kinder sitzen vor leeren Tellern. Sie hat nichts mehr zu füttern, weil der Krieg ist, die Suezkrise, hat nichts mehr zu essen. Und er hat gesagt, sie hat von Georg Müller gehört, dass er auch so, dieser Waisenvater von Bristol, auch ähnlich war. Er hat gesagt, wir lassen uns nicht vom Teufel unterkriegen, auch wenn es nichts auf dem Tisch ist und nichts im Keller ist und nichts im Kühlschrank, ob sie Kühlschrank damals hatte, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wenn nichts mehr da ist, wir lassen uns vom Teufel, von dem Mangel nicht unterkriegen. Teller wurden gedeckt wie bisher. Die Kinder wurden zum Essen gerufen und dann fing Lilian Drescher an zu beten. Natürlich, du betest ganz anders, wenn du nichts im Kochtopf bist und nichts zum Essen ist. Da betest du ganz anders. hat gebetet. Und noch während sie betet, kommt so ein Jeep, Militärjeep vorgefahren, springt ein Offizier raus und sagt, wir suchen Frau Trescher. Wo ist die Frau Trescher? Und die ist noch im Gebet, betet Tischgebet. Leere Teller, nichts da. Und die Kinder haben auch gebetet. Sie hat die Situation erklärt, Kinder, hier hilft nur noch Gebet. Du besiegst, wenn du betest. Und hier hilft nur das Gebet. Und während sie so betete, wird die Frau Trescher rausgeholt und sagt, wissen Sie, wir haben ein britisches Schiff im Suezkanal, wir können nicht mehr vorwärts, nicht mehr rückwärts, das Schiff wird sowieso hier bleiben und verrosten und so weiter. Sie müssen uns helfen. Sie können alles haben, was auf dem Schiff ist. Bringen Sie nur nach Hause. Und dann sofort die Jungs, so wie sie waren, die alle kräftigen Jungs, raus und alles auf, die haben getragen, transportiert mit Schubkarren, alles was sie tragen, sie haben für den Rest der Zeit, haben sie ausgesorgt gehabt, während die anderen hungerten, hat sie ihren Kindern genug zu essen gehabt. Weißt du, Gott erlaubt, dass sogar eine Minute vor 12 ist, lass dich nicht unterkriegen. Auch wenn alles dagegen spricht und alles dagegen steht, der mit Gott geht, wird siegen. Es ist nicht gesagt, wie. Nach seiner Idee. Weißt du, du denkst jetzt von der Regierung oder von einer Missionsgesellschaft oder von lieben Freunden, Bekannten und so weiter. Nein, was macht Gott? Suezkrise und dann steht ein Schiff da, voll beladen und so weiter. Und das müsst ihr nur noch abladen. Und du bist verblüfft, wie Gott arbeitet. So, lass dich nicht unterkriegen. Mach was draus. Jesus hat deine Probleme... Für deine Probleme die Lösung schon bereits auf Golgatha gesagt. Es ist vollbracht. Da musst du nichts mehr machen dagegen. Du musst jetzt nur noch den Sieg jetzt übertragen auf deine Situation und sagen, es ist auch alles getan. Du aber herrsche darüber. Das ist unsere göttliche Bestimmung. Die Dinge des Lebens dürfen nicht uns kontrollieren, sondern wir müssen sie kontrollieren. Du aber herrsche darüber. Wir sind die Kontrolleure. Wir sagen gut, schlecht, womit füttern wir es? Verstehst du den Wolf? Oder die Wölfe, den Guten und den Schlechten. Das für den und das für den. Du musst klug sein. Wir sind die Kontrolleure. Wir geben die Bewertung. Wir geben die Noten. Wer Gott versteht, versteht die Welt, versteht das Leben, versteht alles. Wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Also, was von Gott kommt zu uns und uns erreicht. Mit Jesus beginnt ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte. Deshalb, wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Nicht die religiös geworden sind, sondern die Jesus aufnahmen. Es ist ein großer Unterschied, religiös zu werden, die Sprache Kanaans zu lernen. So, weißt du, es lernt sich so schnell in Sprachen zu beten. Es lernt sich so schnell Halleluja zu buchstabieren. Es lernt sich schnell so Jesus aufzusagen und so weiter. Weißt du, es reicht nicht aus. In der Bibel heißt es, also nur der kann Jesus Herr nennen, der den Heiligen, durch den Heiligen Geist. Aber weißt du, nur Herr. Und Jesus sagt, es werden nicht alle die Herr, Herr sagen, sondern dieses Herr muss vom Heiligen Geist uns gegeben werden. Dieses, dass ich sagen kann, Jesus ist mein Herr. Mein Herr. Und weißt du, deshalb braucht er geistliche Reife, bis es soweit ist, dass Jesus dein oder mein oder unser Herr ist. Weißt du, zu sagen, komm Herr Jesus und sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Weißt du, und dann kann es wieder gehen. Nein, nein. Herr, weißt du, sei Herr in meiner Wohnung, sei Herr. Und pass auf, wenn der Herr Jesus der Herr in deiner Wohnung wird. Hier Berliner, die ganzen Messis, Gott segne sie. Oh. Ich soll Herr in deiner Wohnung sein, in diesem Saustall? Deinem Mist? Da ziehe ich lieber ins Hotel. Und wir wundern uns, warum der Herr Jesus nicht bei uns Herr ist. Oder Spukgeschichten und Märchen. Und, weißt du, Herr sein, dass der Herr bei uns Herr ist und sich bei uns wohlfühlt, bei uns gerne ein- und ausgeht, das hat noch was auf sich. Und wir siegen, wenn Jesus bei uns wohnt. Kann Jesus, darf Jesus bei uns wohnen, ein- und ausgehen? Wir sind zum Siegen bestimmt. Der Herr Jesus kommt nach Jericho. Es wäre doch schön, wenn er zum Leopoldplatz kommen würde. Jesus geht nach Jericho und da ist dieser kleine Zachäus. Sie kennen ja diese Geschichte. Der sagt nur, Zachäus, ich muss heute bei dir einkehren. Nicht die Betten gemacht, nicht Geschirr abgespült. Die Rechnungen liegen noch alle auf dem Tisch. Und das gestohlene Geld und das Verfolgen und so weiter. Oh, oh, oh. Und jetzt kommt der Herr Jesus. Der Herr Jesus kommt immer zu uns unangemeldet. Der schickt nicht da Telegramm oder dass er anruft, ich komme bei dir vorbei. Wenn du nicht denkst, kommt er zu uns. Wenn du nicht vorbereitet bist. Der überrascht uns. Das ist der Herr Jesus. Und kann er dich heute Abend überraschen? Und wenn er kommt, und dann muss er zu Zachäus, der Herr Jesus muss überhaupt dem nichts predigen, nichts vormachen, da kommt nur uns allein die Gegenwart Jesu. Herr, soll ich jemanden betrogen haben? Ich gebe die Hälfte den Armen und so weiter und viermal zurück und mach wieder alles gut. Der Herr hat nichts verlangt von ihm. Und du siehst, wie plötzlich der Mensch umgekrempelt ist. Der ist total verändert. Und wir wundern uns manchmal, wir predigen uns den Mund franzig manchmal und sagen, mach das bitte. Könntest du nicht wieder alles gut machen, wieder in Ordnung bringen? Könntest du nicht ein bisschen von deinem Geld, ein bisschen den Armen auch was abgeben und teilen und so weiter? Aber wenn Jesus in dein Leben kommt, dann bist du flink. Dann rennst du, dann springst du, dann machst du, dann tust du. Und das geht dann so fließend. Ich habe mich gefragt, oh Herr, vor was hat der Zachäus nachher noch gelebt? Wenn er schon alles verteilt hat. Von was hat er dann nachher gelebt? Aber du siehst, so ist der Herr. Wer Gott versteht, wer Gott begreift, für den beginnt ein neues Kapitel in seinem Leben. Das ist siegreich Leben. Wir müssen die Welt mit den Augen Gottes sehen, wie Gott es ist. Ich möchte jetzt noch ein paar Gedanken über Jesus sagen. Wenn Jesus in dein Leben hineinkommt, bei Gott ist das Große dann klein und das Kleine groß. Dann gibt es Verschiebung der Prioritäten in unserem Leben. Dann siehst du alles im Spiegelschrift. Gott wird plötzlich im Spiegelschrift gelesen. Ich weiß nicht, ob als Autofahrer, weißt du, Polizei steht falsch, wenn du so siehst, wenn es im Spiegel ist. Also, es ist falsch. Also, und nur im Rückspiegel siehst du richtig. Also, wir müssen im Rückspiegel immer Gott lesen. Und Gott verstehen wir nur im Rückspiegel. Und mit Jesus beginnt eine total ganz neue Ordnung. Das ist also, wie wir siegreich leben können. Das Kreuz ist Sieg und Tod ist Leben. Total ganz anders. Das Hoffnungslose ist Verheißung und Hoffnungsvolle erwartet das Gericht, was hier sichtbar ist auf dieser Welt. Und Jesaja 53, Vers 3. Er war der Verachteste, dass man sein Angesicht vor ihm verbarg. Wir werden das sehen nachher in dem Film am Sonntagabend. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Jesus hat auf Golgatha das alte Denken beendet und etwas ganz Neues angekündigt. Er sagt, den Alten ist gesagt, ich aber sage euch. Also eine ganz neue Sicht der Dinge. Und Geschwister, und das ist also, wie man siegreich lebt. Wir haben eine falsche Vorstellung. Wir denken immer, das wahre Kind Gottes ist immer Held. Weißt du, wir haben Zeugnisse gehört, die haben nur gelogen. Da ist nur übertrieben. Viele Christen haben nur übertrieben und nur erzählt die positive Seite. Aber weißt du, das Leben ist Kampf und dann erst Sieg und so weiter. Und die erzählen, was sie alles mit Gott. Musst du nur so Missionszeitungen nehmen, ob das Reinhard Bonnke ist oder weiß ich sonst noch wer. Lies noch irgendeine Missionszeitung und weißt du, die geben sich alle nur an. Das haben sie geschaut und Gott hat geschenkt und so weiter. Weißt du, dann lest du, 500.000 Leute haben eine Predigt zugehört, aber wie viel Vorbereitung, wie viel Kleinarbeit da ist, das haben sie nicht erzählt. Und was das kostet. Und wie viel Widerstand und wie viel Ärger die gehabt haben, das liest du alles nicht. Du siehst nur noch das wunderbare Bild. Und das irritiert. Und Mensch, und ich bete und ich erreiche nichts von dem. Mit mir stimmt was nicht. Also, ich bin am falschen Platz, zur falschen Zeit, mit falschen Leuten. Es ist nicht wahr, Leute. Denkt an Jesus. Er war. Jesus hat alles jüdische Denken, das heidnische Denken, das religiöse Denken total auf den Kopf gestellt. So nicht, meine Leute, hat er gesagt. Jetzt sind nicht mehr, also hier, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen und so weiter, unsere Sünden, unsere Missetaten, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jetzt sind wir nicht mehr. Und jetzt kommt auch die ganze Philosophie und die ganze Theologie. Die wird alles über Haufen geworfen. Wenn du anfängst, richtig an Jesus zu glauben und ihn in dein Leben aufnimmst, musst du die ganze religiöse Philosophie über Bord werfen. Du musst alles über Bord werfen. Jetzt sind nicht mehr die Eltern schuld oder unsere Vorfahren oder Ahnen der Fluch, der Sünde und so weiter, Erbsünde. Jetzt ist nicht mehr die Erziehung schuld an der ganzen Geschichte. Oder meine Entwicklung, die äußeren Umstände, das ist nicht die Kirche schuld, das sind nicht die Pfarrer schuld, das sind nicht die Gesetze schuld, das sind nicht einmal meine eigenen Fehler mehr schuld an der ganzen Geschichte. Ich will dir nur sagen, wie man siegreich lebt, wenn du die Sicht Gottes für dein Leben bekommst. Jetzt bist auch du nicht mehr schuld. Und jetzt sind auch die anderen nicht mehr schuld. Die ganze Schuldenlast liegt jetzt auf Jesus. Verstehst du? Er ist für uns gemacht worden, zur Sünde. Er hat die ganze Schuld auf sich genommen, die Schuld von deinen Eltern, die Schuld von dir, die Schuld von anderen Menschen. Jetzt kann niemand mehr kommen und sagen, du bist krank, weil du gesündigt hast. Hört mir zu. Das ist nämlich so fromme Philosophie bei vielen Pfingstlern und Charismatikern. Beim Hiob, du siehst das, was seine Freunde da ihm verzapfen. Hiob, hättest du positiv gedacht, hättest du nicht gefürchtet, hättest du nicht das gemacht und so weiter, wärst du nicht krank geworden. Jetzt kann niemand mehr kommen und sagen, mein Freund, du gehst verloren, weil du gesündigt hast. Kann niemand mehr kommen. Jetzt kann niemand mehr kommen, du bist schwach, weil du gesündigt hast, oder du bist arm, weil du gesündigt hast, oder du musst sterben, weil du gesündigt hast. Dir geschieht es. Und man sagt, es geschieht recht, weil du jetzt vor Gott stehst und so weiter, und du bleibst jetzt nicht an, du verdienst diese Strafe. Du kannst sagen, hör mal, in meiner Bibel, Jesaja 53, für wahr, er trug alles weg. Das gibt's nicht mehr. Eine neue Zeit, wir haben eine Zeit vor Christus, eine Zeit nach Christus. Eine neue Zeit, eine ganz neue Epoche hat begonnen. Jetzt gibt es keine Verbindung zwischen dir und deinen Sünden. Er hat alle deine Sünden auf sich genommen und fortgetragen und die gibt es nicht mehr. Deine Sünden kannst du suchen, wo du willst sie nicht mehr finden. Ja, sag's nur ruhig. Die gibt's nicht mehr. Deine Krankheit. Weißt du, der Teufel kann die Krankheiten anhängen. Und die hängt er an. Verdienst. Du hast schlecht gelebt, nicht gesund gegessen und oder die Umstände nicht hygienisch sauber gewesen, was es auch immer gewesen sein mag. Aber durch sein Opfertod ist die Strafe für all unser Vergehen auf ihn gelegt. Jetzt gilt für dich ein ganz neues Grundgesetz. Ab Golgatha. Jetzt gilt für dich ganz neue Regeln, ganz neues Lebensprinzip. Jetzt sagt Jesus wie bei der Ehebrecherin, und Frau, wo sind deine Ankläger? Weiß ich nicht. Dann sagt er, und auch ich verdamme dich nicht. Und jetzt beginnt das neue Gesetz. Und jetzt, liebe Frau, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Und jetzt erst, wo sind deine Ankläger? Alle weggegangen. Oh. Jetzt bekommst du die zweite Chance. Und Jesus sagt, und ich verdamme dich auch nicht. Jesus war der Einzige, der das Recht hatte, Sünden zu vergeben. Sie weiß, sie ist jetzt gerade haarscharf davon gekommen. Vor ein paar Minuten hätte sie noch gesteinigt werden können. Und ich verdamme dich auch nicht. Und weil Gottes zeigt uns, wenn wir anfangen, an Jesus zu glauben, sind wir vor Gott rein. In dem Moment. Also ich brauche keine lange Prozedur, keine Waschungen, keine Zeremonien, keinen Kult, kein Weihrauch, nichts. Der Zöllner geht in den Tempel, kniet sich hin und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig, steht auf und ist gerechtfertigt. So schnell geht's bei Gott. Die Klugen verstehen das Wort Gottes nicht. Aber die, die zu Gott kommen, die das Kreuz verstehen und das Wort vom Kreuz begreifen. Das Kreuz ist nicht das Gegenteil vom Sieg, sondern das Kreuz ist Sieg. Verstehst du? Die meisten denken, ach, der arme Heiland, der arme Herr Jesus. Du, das Kreuz durchzustehen, das Kreuz zu überleben, das ist Sieg. Das ist nicht, ein Schlappschwanz wird das nie überleben. Ein Feigling wird das nie überleben. Ein Weichling wird das nie überstehen. Überleg einmal diese Schläge schon allein. Die meisten starben schon bei der Geiselung. Die hingen nicht einmal mehr am Kreuz. So weit kamen sie gar nicht. Aber der Herr Jesus war so hartnäckig, so hart. So hat die Zähne zusammengebissen und gesagt, ich stehe das durch und ich will nicht im Garten Gethsemane sterben, ich will am Holz hängen. Und sogar als man ihm dieses Essigwasser zu trinken gab, sagte er danke, er lehnt es ab. Er wollte bei vollem Bewusstsein ohne Narkose sterben. Der Herr Jesus. Und das ist Sieg. Golgatha ist der höchste Ausdruck des Sieges. Das höchste, was es überhaupt gibt. So, seit Golgatha bedeutet der Tod Leben, Schwachheit Stärke, Alte ist neu. Deshalb ist jetzt jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Jesus ist der zweite Adam geworden und Jesus ist der neue Mensch, der nach Gott geschaffen ist. 2. Korinther 5, Vers 7. Ist jemand in Christus? Er ist eine neue Kreatur. Alle Dinge sind vergangen. Oder eine andere Übersetzung sagt, sie gehören der Vergangenheit an. Ist jemand in Christus? Alles gehört der Vergangenheit an. Alles vorbei. Weißt du, wenn du Gott mal entdeckt hast, dann lebst du nach anderen Gesetzen. Wir schreiben heute das Jahr 2007. Weißt du, wir könnten, und viele leben religiös, im Mittelalter, in Steinzeit noch. Wirklich, die haben es noch nicht begriffen, dass Golgatha da war, dass Jesus gesiegt hat. Weißt du, ich kann irgendwo, wenn ich irgendwo hingehen will, zu Fuß laufen. Aber weißt du, wenn ich kann genauso ins Flugzeug steigen und hinfahren. Was wäre einfacher, was wäre besser? Zu Fuß laufen, sich abquälen und so weiter, oder ins Flugzeug, also zum Flughafen zu gehen und einzusteigen und zu fliegen. Du hast die Wahl. Du hast die Wahl. Und wir leben im Zeitalter der Technik. Und wir haben die Wahl, diese Dinge, unser Leben so einfach zu machen, wie es nur geht. Aber wir müssen diese Dinge benutzen. Wir müssen die benutzen. Oder ich lebe noch in der Steinzeit und ich kämpfe noch mit der Keule oder ich trempe oder lass mir vielleicht mitnehmen von jemandem und so weiter. Aber weißt du, wir leben in diesem modernen Zeitalter und ich sollte die technischen Möglichkeiten, die bereits vorhanden sind, nutzen, das Optimale aus meinem Leben machen. Und das ist Sieg. Sieg ist, mach aus deinem Leben das Optimale. Das Alte ist vergangen. Wir sind eine neue Kreatur. Wir haben eine neue Existenzberechtigung seit Golgatha. Der Tod ist besiegt und überwunden. Es ist alles neu geworden. So viele ihn aufnahmen, Johannes Kapitel 1, Vers 12 und 13. So viele ihn aufnahmen, wer ihn empfing, wer ihn erlebte, wer ihm begegnete, wer sich ihm anvertraute, wer sich sein Leben ihm übergab, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glaubten. Du musst gar nicht viel. Weißt du, was Gott von dir erwartet, um siegreich zu sein? Du musst nur an seinen Namen glauben. Weißt du, was das ist? Wahrnehmen. Diesen Namen wahrnehmen. Diesen Namen als echt akzeptieren. Das ist so. Amen. Und es bleibt so. Jesus hat gesiegt. Jesus hat alles bezahlt. Für mich ist alles erledigt. Jetzt lebe ich dieses neue Leben in neuen Dimensionen. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Auf neue Art, bin wiedergeboren, habe jetzt eine zweite Chance, wie viele ihn aufnahmen. Galater Kapitel 2, Vers 20, Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt, desgleichen lebe ich mit ihm, doch was ich jetzt lebe, das lebe ich aus dem Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebte und der sich für mich hingab. Ich lebe jetzt im Glauben. Durch Jesus hast du ein zweites Leben. Wenn du ihn annimmst, beteiligst du ihn an deinem alten Leben und hast eine neue Chance. Es ist genauso, wenn jetzt jemand herzkrank ist, sein Herz versagt und er kriegt ein neues Herz eingepflanzt. Oder wenn jemand tot war und wieder zu sich kam, der hat sein Leben geschenkt bekommen, zweites Leben. Und er lebt das Leben ganz anders, viel bewusster. Wenn du mal einen Nervenzusammenbruch oder Herzinfarkt gehabt hast oder sonst noch was gehabt hast, irgendwie, oder Offenbarungseid, bist bankrott gewesen. Wenn jetzt noch einmal eine Chance bekommst zum Leben und wir kriegen durch Jesus eine ganz neue Chance, und jetzt lebt man viel bewusster und viel dankbarer. Das Leben wurde einem geschenkt. Jesus sagt zu dir, ja. Und Paulus sagt, jetzt lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich liebte und der für mich sich hingab. Jetzt hast du einen neuen hohen Priester, einen neuen Freund. Jetzt hast du jemanden, der dir zur Seite steht und zwar, der sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Du bist nicht mehr allein. Ich bin bei dir alle Tage. Die zweite Chance. Weißt du, das kann in Bruchteilen von Sekunden passieren. Das Leben entscheidet sich in Bruchteilen von Sekunden, nicht in Ewigkeiten und Jahren und Jahrtausenden, sondern eine Sekunde. Die zweite Chance plötzlich sagt, ich liebe dich. Weißt du, deine Ehe, vielleicht ist alles kaputt gegangen, das ist doch so schön. Wenn du am Ende bist und jetzt kommt jemand und sagt, du, Horch, darf ich dich heiraten? Möchtest du mich heiraten? Und eigentlich zu sagen, dass bei mir wären Hopfen und Malz und alles verloren. Und jetzt kommt so ein Liebhaber und dazu noch ein Millionär. Verstehst? Und jetzt lebst du nicht mehr von Hartz IV. Da lebst du nicht mehr von Hartz IV. Musst nicht mehr auf der Straße gehen und betteln oder auf, was weiß ich so. Verstehst? Plötzlich kommt einer. Neue Chance. Und genau das ist es. Ich adoptiere dich. Verstehst du? Und praktisch, plötzlich kommt jemand und holt dich raus. Die zweite Chance. Wir haben einen lieben Bruder mal bei uns zu Gast gehabt. Vielleicht einige kennen noch John Chain. John Chain, der war Missionar in Perm. Wir sind auch nach Perm nachher rübergefahren. Haben ihm auch der, auch Geld rübergebracht für die Arbeit Waisenkinder in Uralgebiet. Und John Sheen, als er das erste Mal dort war, hat der Herr zu ihm gesagt, nimm ein Kind, ein russisches Mädchen, adoptiere und bring mit nach Hause. Der war kinderlos und dann hat er gesagt, ja Herr, ich bin bereit. Und dann hat Gott ihm gezeigt, ein Kind mit einem Kropf, also nicht gerade das gesündeste Kind. Und Gott sagt, dieses Kind nimm's mit und gib diesem Kind eine neue Chance. Und er hat dieses Kind mitgenommen. Seine Frau sagt, um Himmels Willen, was hast du mir mitgebracht? Verstehst du? Also? Und dann sagt er, ich habe Hoffnung. Gott hat mir gezeigt, dieses Kind. Ich soll adoptieren. Und hat diesem Kind eine zweite Chance gegeben. Operiert. In Russland hat es nicht bezahlen können. Die Operation wäre nicht möglich gewesen. Das Kind operiert. Dem Kind eine Ausbildung gegeben. Und heute ist das gleiche Mädchen Missionarin in Russland. Verstehst du? Aber er hat es rausgeholt aus der Hölle. Und als er das erste Mal dort war, da hat die Welt nicht verstanden, hat gesagt, guck mal, Läuse und Ungeziefer und Kot und alles Dreck. Und aus diesem Dreck hat er dieses Kind rausgeholt. Zweite Chance. Gott holt uns aus dem ganzen Dreck raus mit einer ganz bestimmten Absicht, um uns noch einmal das Leben zu schenken. Egal, was du gemacht hast, egal, was passiert ist, du kannst dein Leben neu gestalten, wenn Jesus in dein Leben kommt. So viele ihn aufnahmen, denen gab er die zweite Chance, Kinder Gottes zu werden. Wir haben es einmal verspielt, das reicht uns, aber jetzt beteiligen wir Jesus an unserem Leben. Jetzt wird ein Teil von uns, jetzt alles mache ich, was ich jetzt mache, das mache ich nur noch mit Jesus. Das mache ich nur noch für Jesus und das mache ich aus Jesus heraus, Christus in uns, die zweite Chance. Und Gott will unser Leben auf einen neuen Level heben, siegreich machen. Weißt du, was wäre denn aus Petrus, wenn Petrus dort am See Genezareth geblieben wäre, wenn der Herr ihm nicht begegnet wäre? Der wäre ein armer Fischer geworden, hätte vielleicht eine Genossenschaft gemacht, vielleicht gute Fische gefangen und so weiter. Wäre ein einfacher Fischer geworden. Aber jetzt kommt der Heiland und sagt, hör mal Petrus, du fischst jetzt Menschen, aber ich will dich zum Menschenfischer machen. Du siehst, was plötzlich aus dem einfachen Fischer wird, Menschenfischer. Wird ein Apostel, wird populär. Du brauchst nicht einmal den Nachnamen, wie heißen sie? Matutis. Verstehst du, da genügt schon Petrus. Wenn du Petrus sagst, jeder weiß, was das bedeutet, wer das ist, Petrus. Es gibt nur einen Petrus. Oder guck mal, was wäre aus Saul von Tarsus geworden? Der wäre vielleicht Doktor, Professor sowieso der Fakultät in Jerusalem gewesen, aber sonst wäre er gar nicht populär gewesen. Da waren andere viel populärer wie er. Aber da begegnet Jesus und aus einem Saulus wird ein Paulus. Die zweite Chance. Die zweite Chance, ja. Und jetzt wir sind Christen geworden durch ihn. Halleluja. Und weißt du, was für eine Kettenreaktion, was für eine Lawine durch diese einfache Begegnung. Und wie viel Paulchen und wie viel Paulus gibt es, doch verstehst du? Und du musst nur Paulus sagen und alle wissen, was es bedeutet. Da muss, selbst wer nicht Theologie studiert hat. Paulus, ach, das war doch der Apostel da, der die Christenheit da bitten begründet hat. Gott gibt uns eine zweite Chance. Und genau das ist es. Wir haben versagt. Paulus hat versagt. Er sagt, ich bin der Unwerteste. Und das ist, wie wir siegreich sein können. Es gibt zwei Möglichkeiten, wie wir leben können. Wir können den einen Wolf füttern oder den anderen. Welchen Wolf wir füttern jetzt? Den Guten oder den Bösen? Römer 7 und Römer 8. Macht es als seine Hausaufgabe. Ich, elender Mensch. Das ist Römer 7. Und du kannst dein Elend füttern. Wir taugen vor Gott nicht, wir können vor Gott nicht bestehen. Sie sind allzumal Sünder und Mangel des Ruhmes, was sie bei Gott haben sollten. Aus, vorbei, Amen. Römer 7. Du musst umziehen. Du musst aufhören, Römer 7 zu füttern. Und du musst aufhören, weißt du, wenn du nur deinen Glauben auf Römer 7 aufbauen würdest. Sünde ist mächtig, Gesetz ist mächtig und so weiter. Und dann kommt Römer 8. Und nun ist nichts mehr Verdammliches an denen, die in Christus Jesus sind. Und dann wird der Heilige Geist noch ein bisschen erwähnt. Und nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Römer 8. Die Frage ist, wo lebst du? Römer 7 oder Römer 8? Ich weiß, du, aber wir müssen, weißt du, Paulus hat, das ist der Prozess, sein Werdegang von Römer 7. Wir sind alle bei Römer 7, der alte Adam. Die alte Eva. Und wir müssen den neuen Adam und die neue Eva erleben. Und wir müssen versetzt werden ins Reich Gottes. Und dann, wenn wir im Römer 8 angekommen sind, ein paar Verse weiter, Vers 28, glaube ich, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Wenn du Gott liebst, dann produziert, dann wird alles zum Besten. Dann kann es gar nicht dreckig und schwierig und schlecht und furchtbar und grausam und grausig sein. Da wird alles optimal. Das siehst du alles durch die rosarote Brille. Alles wunderbar. Oh Gott, hat Siege geschenkt. Das war, auf das habe ich gewartet. Und weißt du, das, dann ist dieser Paulus von Römer 7 zu Römer 8. Wenn Paulus dann in eine Stadt gekommen ist, und das sind die Gotteskinder sind ganz falsch gewickelt, die meisten. Herr, hol mich von meinem Problem weg. Ich möchte diesem Problem ausgehen. Oh Gott, werde ich da, nein, hier komme ich nicht durch, aber hier, Herr, bitte leite mich und so weiter, hilf mir an diesen Problemen, so mich vorbeizumogeln. Wir sind so richtige Slalom-Christen. Weißt du, was du, irgendwann die Probleme weg. Paulus, dieser spätere Paulus, Paulus hat sich gar nicht einschüchtern lassen als Missionar. Du musst sehen, was aus diesem Menschen, der war zum Sieg bestimmt. Wenn er in eine Stadt kam, der suchte, wo er am meisten aneckt, wo er die größten Probleme kriegt, mit wem er den größten Ärger bereiten kann und so weiter. Und wer sich am meisten aufregt, und denen predigt er das Evangelium. Und wenn einer nicht spurt und pariert, dieser Elimas da und so weiter, dann sagt er, und du sollst jetzt eine Zeit lang blind werden. Du siehst also, was für eine Autorität der hatte. Der hat sich da nicht vom Widerstand unterkriegen lassen. Wir würden, wenn wir Widerstand hätten, oh weißt du, dann gehen wir wieder zurück, bisschen starr und ruhig und still sein. Nein, er ging auf die Probleme zu. Und ließ sich von seinen Problemen nicht unterkriegen. Drei Steinigungen hat er hinter sich. Drei Schiffbrüche hat er hinter sich. Und dann hat er mit wilden Tieren gekämpft in Ephesus, erzählte. Und was er alles durchgemacht hat, und immer wieder kam der Kerl hoch. Und immer wieder hat er es überlebt. Und immer wieder hat er gesagt, Halleluja. Und wir gehen weiter. Und er hat sich nie aufgehalten. Auch bei den Niederlagen sich nicht aufgehalten. Geschwister, unsere Aufgabe ist, sich nicht bei Niederlagen aufhalten. Wir halten uns nur bei den Siegen auf. In der Bibel heißt es, in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Das Lied des Moses, das Lied des Lammes, das Lied der Erlösten und so weiter und so fort. Nur noch Siege, Siege, Siege. Siegeslieder. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir nicht depressive Lieder singen, sondern Lieder, die uns mobilisieren und motivieren und aufbauen. Das zweite Leben ist ganz arg wichtig. Ich muss ganz schnell noch durchgehen. Im zweiten Leben spielen ein paar Sachen keine Rolle mehr. Im zweiten Leben spielt Sünde keine Rolle mehr. Hast du es gehört? Spielt Sünde keine Rolle mehr? Spielen Menschen nur noch eine untergeordnete Rolle? Spielt das Gesetz nur noch eine Nebenrolle? Warum spielt Sünde keine Rolle? Weil ich weiß ganz schnell, wenn ich Probleme habe, abgeben, 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 abgeben. Sorgen, abgeben. Spielt keine Rolle. Ich quäl mich mit diesen Sachen nicht. Das gehört alles der Vergangenheit an. Im zweiten Leben will man nur Gott gefallen. Im zweiten Leben will man nur Gott recht machen. So wie der verlorene Sohn, der nach Hause kam, zuerst einmal rebelliert und dann, Vater, ich möchte Tagelöhner sein. Weißt du, der hat alles aus Liebe, mit Begeisterung, mit Hingabe dem Vater gedient. Denn er wusste, jetzt wird es viel vergeben. Und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wenn du Römer 7 hinter dir hast und in Römer 8 angekommen bist, dann dienst du Gott mit Freuden. Dann betest du im Geist. Dann freust du dich an dem Herrn. Im zweiten Leben spielen Krankheiten nur noch eine Nebenrolle. Paulus sagt, durch viel Trübsal müssen wir ins Reich Gottes gehen. Das ist also Klacks alles. Wir klotzen und wir kleckern nicht. Typisch berlinerisch. Der lebte in seinem Glauben. Ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Das ist im zweiten Leben. Im ersten Leben kannst du es nicht. Oh, das bedrückt dich und so weiter. Im zweiten Leben wandelt man im Geist. Und hier vollbringt man die Werke des Fleisches nicht. Hat man auch gar keine Lust dazu. Reizt es auch nicht mehr. Im zweiten Leben wird man vom Geist geleitet. Da lebt man nicht blind in den Tag. Du hast einen Navigator in dir. Halleluja. Ist das nicht gewaltig? Zweite Straße rechts, dritte links. Dann, und wenn du falsch machst, dann bitte kehren Sie bei der nächsten Gelegenheit um. Fahren Sie 100 Meter zurück. Und jetzt sind Sie angekommen. Im zweiten Leben spielen Offenbarungen, Gesichter, Visionen und so weiter keine große Rolle. Weißt du, ich habe euch gesagt, wenn jetzt so Evangelisten kommen, das sind nur Lockmittel. Wenn du die Apostelgeschichte liest, bis zur Hälfte, sagen wir bis zum 10. Kapitel, maximal 10. Kapitel, länger brauchst du nicht mehr lesen, da geschehen Zeichen und Wunder. Und dann später, du siehst das alles gar nicht mehr. Oder die ganzen Briefe der Apostel. Lies mal die Briefe, Petrus Briefe, Paulus seine Briefe und so weiter. Wenn du das alles so liest, da ist es nicht mehr viel von Zeichen und Wunder. Da geht es auf eine ganz andere Ebene, die Sache weiter. Wir brauchen Wunder, um gefestigt zu werden, um den Herrn kennenzulernen, um den Herrn zu erleben. Aber dann, wenn du einmal fliegst, dann brauchst du keinen Boden mehr unter die Füße. Du schwebst. Wenn du einmal schwimmst, dann schwimmst du. Aber bis du aus dem Nest raus bist, dann brauchst du ein bisschen zur Nachhilfe. Aber irgendwann haben sich die Sachen dann geklärt. Und die Sachen müssen sich auch in deinem und meinem Leben klären. Im zweiten Leben spielen also alle diese Dinge keine große Rolle mehr. Du weißt, wo du dran bist, du weißt, an wen du glaubst. Im zweiten Leben hat man eine ganz andere Lebensqualität. Dort weiß man, alles hat ein Happy End. Alles wird gut werden. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Im zweiten Leben gibt man nicht mehr auf. Du siehst also die Jünger vor Pfingsten und die Jünger nach Pfingsten. Das ist eine große Geschichte. Vor Pfingsten, wir wissen es nicht, oh ihr Kleingläubigen, wie lang muss ich euch tragen und erdulden und so weiter. Und im zweiten Leben, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das zweite Leben. Im ersten Leben, ich elender Mensch. Und dann im zweiten Leben, total, das Blatt ist gewendet. Das ist die Wiedergeburt, das zweite Leben. Ich habe noch ein Bibelwort, das ich noch mit euch schnell teilen möchte. Das zweite Leben ist vom Sieg bestimmt. Und zwar in Psalm 18, Vers 30. Denn mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über die Mauern springen. Mit dir kann ich Kriegsvolk zerschlagen und mit meinem Gott über die Mauern springen. Psalm 18, Vers 30. Im zweiten Leben weißt du, bei Gott bin ich in jeder Lage als Sieger. Egal, selbst wenn ich am Boden liege, bin ich Sieger. Denn ich werde nicht zu Schatten werden. Der, der mit Gott lebt, mit Gott wandelt, der weiß, Gott wird mir irgendwie, selbst im letzten Moment, den Sieg vermitteln. Und selbst wenn ich das nicht erlebe wie der Hiob, wenn ich das nicht erlebe, und dieser Hiob, er lag schon in seiner Asche, kratzt sich und bereitet sich auf sein Sterben vor. Und dann sagt er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dass er, selbst wenn ich in der Asche in Staub bin, dass er ist der Letzte, der sich erhebt. Und wenn er mal sich aufsteht, wenn er lebt und so weiter, werde ich auch leben. Und mich erheben. Wie ein Phönix aus der Asche. Selbst wenn das sein mag. Und das ist so wichtig, dass du weißt, also selbst wenn ich am Boden liege, David Livingston erzählt eine Geschichte, da kommt zu ihm jemand ganz depressiv und niedergeschlagen, ein Bruder, und sagt, oh Bruder, wenn du wüsstest, wie schwer das Leben ist, wie hart das Leben ist. Und David Livingston hat etwas gemacht, plötzlich macht er dem Bruder in der Seelsorge, macht er sein Hemd auf, knüpft sein Hemd, zieht sein Unterhemd hoch und sagt, schau mal an, siehst du hier diese Tratze, diese Kratzer, alles zerkratzt, meine Brust. Und dann sagt er, weißt du, in Afrika, der Löwe hat mich unter den Tatze, also mich schon und in seine Krallen gehabt. Und ich habe seinen Atem gespürt und so weiter. Und der Löwe freute sich, jetzt hat er mich. Und ich habe gesagt, Gott, mein Leben liegt nicht in den Krallen des Löwen, mein Leben liegt in Gottes Hand. Und als er das so betete und seinen Tod schon vor Augen sah, den Atem des Löwen spürte, plötzlich geht irgendwo ein Schuss los. Der Löwe erschreckt sich, lässt los und haut ab. Und David Livingston steht auf und geht weiter. Lass dich nicht unterkriegen, egal was deine Situation ist. Gott gibt mir tagtäglich die Gelegenheit, in meinem Glauben zu wachsen, zuzunehmen, über die Mauern, über die Hürden, über die Probleme zu springen. Mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Ohne mich könnte nichts tun, Johannes 15,5. Mit meinem Gott kann ich die täglichen Herausforderungen meines Lebens in Angriff nehmen, egal was es ist, ich gehe sie an. Und es ist so wichtig, dass ich sie angehe. In 2. Samuel Kapitel 14, Vers 6 sagt Jonathan, der Sohn Sauls, dem Herrn ist ein Geringes, durch viel oder wenig zu helfen. Dem Herrn ist ein Geringes, ein Klacks, über viel oder wenig zu helfen. Was geschah? Es war so aussichtslos und dass der Jonathan, der war so voll Salbung, so viel Power hat er in sich gehabt, er schlug und schlug und schlug. Und am Schluss, als er nach Hause kam, seine Augen waren schon übergegangen, er hat Hunger, hat nur noch rumgekämpft und so weiter, hat gesiegt als Königssohn, stieg da in so ein Bienennest und isst und leckt diesen Hungrig und seine Augen strahlen und ist glücklich. Also dem Herrn, 2. Samuel 14, 6, dem Herrn ist ein geringes durch viel oder wenig zu helfen. Wir können Sieg oder Niederlage mit Gott ausleben und baden es voll aus. Du kontrollierst und du hast es in der Hand, welchen Wolf du fütterst, den Bösen oder den Guten. Wenn du den Worten Gottes glaubst und ihm vertraust, bist du unschlagbar. Du solltest einfach die Worte Gottes lernen. Du solltest für deine Situation, für dein Problem das richtige Wort finden. Zum Beispiel, wenn jemand krank ist, also wenn ich krank wäre, ich würde in der Bibel lesen, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und das würde ich sagen, Herr, danke dir, dein Wort sagt, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Oh, Glory, Glory, Halleluja, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und ich würde es mir so verinnerlichen, bis ich nachts im Traum davon träume, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Und wenn ich dann nachts geträumt habe, dann ist der Herr, mein Gott, mein Arzt. Und so lange auswendig lernen, und wenn mich jemand angeht und der Arzt kommt und so weiter, mich bedrängt und mir Not macht, ich, der Herr, dein Gott, bin dein Arzt. Verstehst du, ich interessiere mich für deinen Arzt nicht mehr, ich interessiere mich nur noch für Gott. Und so weiter, ich, der Herr, dein Gott. Oder ein anderes Problem. Ich weiß, wovon ich spreche. So manage ich meine Probleme. Ich verinnerliche die Worte Gottes in mir. Und ich sage das, was Gott sagt. Nicht, was meine Gefühle sagen, nicht, was mein Arzt sagt, nicht, was die Ämter und die Behörden sagen, die können viel erzählen. Mein Sieg ist ein dauerhafter Sieg, wenn es vom Herrn kommt. Und dann bin ich überlegen. Die Bibel sagt, lasst uns wegsehen und aufsehen auf Jesus. Sieg oder Niederlage hängt von deiner Einstellung ab. Die Probleme werden nicht weniger, im Gegenteil, die werden noch mehr. Je älter du wirst und so weiter, die Probleme mehren sich. Gebt ihr ihnen zu essen, hat Jesus gesagt. Gebt ihr ihnen zu essen. Ja, aber Herr, du weißt doch, dass wir nichts haben. Kein Problem. Gebt ihr ihnen zu essen. Tue das, was er sagt. Ihnen geht der Wein aus. Füll die Krüge, ob du es verstehst oder nicht. Weißt du, das ist siegreiches Leben. Dass wir Dinge tun, die er uns gesagt hat. Und wenn wir die Dinge tun, die er uns gesagt hat, wir werden Wasser in Wein verwandeln. Wir werden Brot und Fische vermehren. Wir werden auf dem Wasser gehen, wenn wir das sagen. Und das tun, was der uns sagt. Und deshalb ist so wichtig, bevor irgendetwas passiert, brauchst du nicht nur eine Predigt von mir oder von irgendjemand anders oder von irgendeinem Bibellehrer. Du brauchst das Wort vom Himmel. Und zwar Gott musst du dir sprechen. Der Heilige Geist musst du dir reden. Und wenn der Heilige Geist zu dir gesprochen hat, dann bist du ein gemachter Mann, eine gemachte Frau. Dann bist du umgezogen von Römer 7 nach Römer 8. Da wohnst du ganz woanders. Dann lebst du ein anderes Leben. Ein übernatürliches Leben. So, durch Kämpfen wird man stark und Meister. Das siegreiche Leben hängt nicht von der einen oder anderen Überwindung. Das siegreiche Leben hängt von unserer Beziehung zum Herrn Jesus Christus. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Lass uns an ihn uns anketten, anschließen. Du musst ans Kraftwerk Gottes angeschlossen werden. Du musst an die Herrlichkeit Gottes angeschlossen werden. Lass uns aufstehen. Vater, ich danke dir. Vater, ich preise dich, dass wir uns dir anschließen dürfen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Lass uns das zusammen sagen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Halleluja. Und lass dich jetzt von Jesus mächtig machen. Lass dich von Jesus stark werden. Werde stark im Herrn. Halleluja. Die Teufel wissen ganz genau, ob du nur an Jesus glaubst mit dem Kopf, ob du jetzt nur mit Verstand an ihn glaubst oder mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinen ganzen Gemütskräften. Und er sagt, Paulus wissen wir, von Jesus kennen wir und so weiter. Aber wer seid ihr? Wer bist du in der unsichtbaren Welt? Vater, ich danke dir, dass du uns eine ganz neue Sicht schenkst für unser Leben. Wer sind wir in der unsichtbaren Welt? Oh Gott, haben wir dort diese Stufe schon erreicht, erklommen? Sind wir schon zu dir durchgekommen, Herr Jesus? Haben wir schon deine Herrlichkeit gesehen? Sahen wir den offenen Himmel? Sind wir vom Heiligen Geist erfüllt? Paulus fragt die Leute in Ephesus, Apostelgeschichte 19, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Geschwister, wie sieht's mit uns aus? Sind wir umgezogen von Römer 7 auch nach Römer 8? Welchen Wolf füttern wir jetzt? Oh, wir möchten den Wolf Gottes füttern. Halleluja, Halleluja. Den Löwen Juda möchten wir füttern. Usharabasante, die Seele soll satt werden. Und wir sind erlöst und wir bleiben erlöst und wir leben in der Erlösung. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du den Klugen und Weisen verborgen hast, aber den Unmündigen hast du es offenbart, die einfach sind und die nicht kompliziert sind und nicht supergeistig sind, sondern die Demütigen. Dem Demütigen schenkst du Gnade, oh Herr. Denk an den Zöllner. Oh Vater, du hast ihn gerechtfertigt in einem einzigen Augenblick. Und heute Abend kannst du in einem einzigen Augenblick, liebes Herz, liebe Seele, in einem einzigen Augenblick vom Verlierer zum Gewinner werden, wenn du begreifst, ich bin erlöst. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein Geretteter. Ich bin ein Geheiligter. Ich bin ein Vollendeter, auch wenn noch so viel Mangel in deinem Leben ist. Jesus Christus hat uns gemacht zur Gerechtigkeit, zum Frieden, zur Freude, zur Kraft, zur Herrlichkeit. Er ist es. Ich vermag alles. Ich vermag alles. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Jesus Christus. Und Vater, wenn irgendjemand krank ist heute Abend, Herr, lass, dass er begreift, endlich mal begreift. Nicht Römer 7, Römer 8 ist die Adresse. Oh, Scharamasita, wir ziehen um. Und Heiland hilft, dass diese Gemeinde umzieht von Römer 7 nach Römer 8. Oh, Glory, dass wir nicht das Böse, das Übel, das Elend nähren. Es gibt genug Elend auf dieser Welt. Es gibt genug Arme auf dieser Welt. Es gibt genug Leid auf dieser Welt. Nein, Herr, wir wollen in dieses Elend. Wir wollen den Himmel nehmen und den Himmel auf die Erde bringen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Oh Herr, öffne uns die Augen, dass wir Jesus sehen. Öffne unsere Ohren, dass wir Jesus hören. Öffne unseren Mund, dass wir Jesus aussprechen. Öffne unsere Füße, dass sie für Jesus anfangen zu marschieren. Öffne unsere Bewegung, unsere Hände. Herr, gib, dass die Steifheit weggeht. Und dass wir unsere Hand öffnen können und Menschen dienen können, wie Jesus den Menschen gedient hat. Herr, hilf, dass wir von Jesus lernen können. Von Jesus lernt man, wie man siegt. Von Jesus lernt man, wie man überwindet. Von Jesus lernt man, wie man erfolgreich ist. Und Erfolg ist relativ. Was ist Erfolg? Herr, wir suchen nicht menschlichen, irdischen Erfolg, sondern was wir suchen, ist der himmlische, der ewige, der bleibende Erfolg, dass die Feuerproben besteht und übersteht. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Es ist Jesus, der deine Lasten abnimmt heute Abend. Weil er sagt, mein Kind, du sollst nicht kämpfen. Lass mich arbeiten. Ruhe in mir. Ruhe in mir. Und es ist so wichtig, in Gott zu ruhen heute Abend. In Gott Frieden zu haben. In Gott geborgen zu sein. Lieber Heiland, wenn irgendjemand hier ist, der noch nicht gerettet ist, rette ihn. Wenn jemand noch nicht weiß, dass du der Herr bist, offenbare dich. Herr, wer bist du? Weißt du, wir können gegen dich kämpfen, gegen dich arbeiten oder was wir auch immer tun. Und wir wissen nicht, wer du bist. Herr, wer bist du? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Ich bin Jesus, dem du aus dem Weg gehst, sagst du zu einem und dem anderen. Ich bin Jesus, der Herr, den du nicht wahrhaben willst. Herr, wer bist du? Und heute Abend ist er nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich der Himmel kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters. Heiland, zeige deinen Willen, den Willen des Vaters heute Abend, was es wirklich ist, was es heißt, dir alles zu überlassen, mit dir zusammenzuarbeiten. Wir müssen vorangehen, wir müssen kämpfen, aber mit dem Herrn werden wir Sieger werden. Mit dem Herrn. Allein sind wir Verlierer. David ging auf den Goliath zu und sagte, guter Mann, du kommst zu mir mit Speer und Schild und Waffen und so weiter. Ich aber komme im Namen des Herrn gegen dich. Geh an deine Probleme im Namen des Herrn. Pack die Probleme an im Namen des Herrn. Greif sie an. Im Namen des Herrn. Nimm den Namen des Herrn und der Herr durchkreuzt die Attacken des Feindes. Der Herr durchkreuzt die Angriffe. Und das ist schon wieder, kannst wieder das Fell abziehen und diese Dinge als Bettvorleger nehmen. Wenn der Herr es durchkreuzt. Wenn der Herr das erlegt. Wenn der Herr das erledigt. Aber du musst dem Herrn sagen, das und jenes. Du musst den Herrn hinweisen, was du brauchst. Lerne zu kämpfen. Lerne erfolgreich zu kämpfen. Und du kämpfst am besten, wenn du den Herrn für dich streiten lässt. Ihr sollt stille sein und ich will für euch streiten. Du musst nur deinen Stab hochhalten und sagen, im Namen des Herrn. Und schon passiert's. Halleluja.